دعابي.
Buchfrequenz 1865, der Podcast der Buchhandlung Eising.
Hallo und herzlich willkommen. Es ist Freitag, das heißt, es ist Zeit für eine neue Folge Buchfrequenz 1865. In der heutigen zweiten Folge haben sich für euch an den Mikrofonen versammelt Wolfgang Specker
und Anja Kampf. Hallo, herzlich willkommen auch von mir. Heute ist ja kein gewöhnlicher Freitag, sondern heute ist Freitag, der 23. April. Und das bedeutet, heute ist der Welttag des Buches.
Genau, und ihr wisst, wir müssen über Bücher reden. Heute reden wir aber nicht einfach so über irgendwelche Bücher, sondern heute ist Welttag des Buches. Das heißt, das Thema Buch steht heute weltweit im Mittelpunkt. Was es mit diesem Welttag auf sich hat, worum es da genau geht, werden wir heute ausführlich besprechen. Das soll also das Hauptthema der heutigen Sendung werden. Bevor wir richtig einsteigen, ist es jetzt aber schon Zeit für die erste Rubrik.
Die besten Bücher aller Zeiten.
Unsere All-Time-Favorites, unsere absoluten Favoritenbücher, die wir immer wieder lesen, sollen in dieser Rubrik besprochen werden. Anja, was hast du dir für heute ausgesucht?
Ich hätte heute von Harper Lee To Kill a Mockingbird, Wer die Nachtigall stört. Das ist immer eins meiner allerliebsten und ich habe neulich gedacht, das muss ich dringend mal wieder lesen, weil es einfach so vielfältig ist. Ich mag einfach Bücher, die vielschichtig sind. Ich finde, das Setting ist toll. Das sind die, was waren es denn jetzt, die 40er Jahre. Das Thema finde ich toll. Jetzt habe ich vorhin noch mal drüber nachgedacht. Du hattest ja neulich auch noch mal das Thema Rassismus bei
Huckleberry Finn.
Genau, Huckleberry Finn.
Richtig, in Folge 1 war das.
Folge, ja, genau. Und dann habe ich erst überlegt, kann ich das jetzt auch noch mal nehmen? Aber das ist nun mal so, das gehört zu meinen Lieblingsbüchern. Und deshalb stelle ich das heute mal ganz kurz vor. Und auch, weil ich finde, dass es dazu eine sehr gelungene Verfilmung gibt.
Mit Gregory Peck.
Genau. Und den Film müsste ich auch irgendwann nochmal wiedersehen. Also die ganze Geschichte spielt in den Südstaaten. Was ich faszinierend finde, ist einfach der Blickwinkel. Das ist ja so ein kleines, sechsjähriges Mädchen, die da erzählt. Und ich kann mich halt noch immer gut erinnern, wie das war, wenn man so klein ist. Die Erwachsenen denken immer, ach, du kriegst ja nichts mit, du siehst ja nichts. Und aus dem Blickwinkel kann man da mal sehr viel beobachten. Und was ihr so im Kopf vorgeht bei all den Geschehnissen in dieser Kleinstadt, voller Menschen, voller ganz normaler Menschen, die alle nicht glatt gebügelt sind, die alle ihre eigene Geschichte haben, das fand ich immer schon total faszinierend.
Ja. Okay. Ich muss sagen, an dieser Stelle, wir wissen ja in der Regel tatsächlich jetzt nicht, welches Buch die Kollegin oder der Kollege vorschlägt. Das war jetzt also für mich überraschend. Und das ist ein ganz toller Tipp. Also ich habe das noch nicht gelesen und ich werde das jetzt einfach mal mitnehmen und das vielleicht auf meine Leseliste setzen.
Also was mich an der Geschichte auch fasziniert hat, das ist mir Jahre später dann nochmal begegnet bei einem indischen Buch, das ich leider nur ausgeliehen hatte und deshalb weiß ich weder Titel noch Autor, dass es im Grunde auch darum geht, dass wir Menschen so gestrickt sind, dass wir immer jemanden brauchen, der in der Hackordnung unter uns steht. Und dass das schlimmste Verbrechen, das eben in dieser Kleinstadt geschieht, im Grunde war, dass jemand, von dem man meinte, er ist weit unter einem, dass der Mitleid hatte. Und das ist ein, ja, also solche Geschichten, die gefallen mir einfach, wo so ein bisschen mehr dahinter steckt.
Okay, To Kill a Mockingbird, hast du eben gesagt, hast du es auf Englisch gelesen oder auf Deutsch? Oder beides vielleicht?
Beides.
Ah, siehst du, das habe ich mir fast gedacht, ja. Wer die Nachtigall stört, To Kill a Mockingbird.
Genau.
Okay. Ja, ich habe für diese Sendung mir ausgesucht Mord im Orient Express von Agatha Christie. Auch da stand ich wieder vor der Wahl, denn Agatha Christie hätte eigentlich jetzt hier mindestens 4, 5 Titel liefern können. Ich habe eine Phase in meinem Leben gehabt, wo ich ganz viel Agatha Christie gelesen habe und ich bin bei der Vorbereitung auf die heutige Aufnahme auf uralte Taschenbücher gestoßen, die ich im Regal hatte. Und ich erinnerte mich, dass ich die früher auf diversen Stadtfesten und Flohmärkten zusammengesammelt habe, Goldmanns rote Taschenkrimis für 2,20 €. Also Tod in den Wolken habe ich hier in der Hand. Mord im Orient Express ist das, was ich eigentlich jetzt ausgesucht habe. Es ist aber alles bei Agatha Christie ganz dicht beieinander. Ich hatte auch noch Der Tod wartet. Also bei Agatha Christie gefällt mir besonders bei diesen großen, bekannten Werken immer wieder dieses typische Schema. Es gibt einen geschlossenen Raum, wie eben den Orient Express. Es gibt eine überschaubare Zahl an Verdächtigen. Es gibt wahrscheinlich viele Alibis. Und dann Hercule Poirot ist halt auch von den beiden Protagonisten, die sie ja hatte, neben Miss Marple eben Hercule Poirot, mein Lieblingskommissar gewesen. Und ich habe also das mindestens 3-4 Mal gelesen, obwohl ich ja natürlich spätestens nach dem ersten Lesen die Auflösung kenne. Aber das ist es gar nicht. Also ich lese Krimis gar nicht so unbedingt immer, um mitzufiebern oder mitzuraten, wer denn hier der Täter ist, sondern mich fasziniert bei Krimis ganz oft auch einfach das Setting und die Charaktere und die Dialoge. Und das hat Agatha Christie einfach zu der Zeit schon immer richtig gut gemacht. Und Mord im Orient Express, ich merke gerade, das Thema Verfilmung lässt uns im Podcast nicht los. Das ist einfach untrennbar verbunden. Da gibt es Verfilmungen, eine richtig gute von 1974, die ich auch mindestens schon 10-mal gesehen habe. Und jetzt vor einigen Jahren gab es eine neue Kinoverfilmung mit Kenneth Branagh, die ich mir gespart habe, weil der Trailer alleine schon so viele neue Szenen zeigte und Sachen, die definitiv im Buch nicht vorkommen, dass ich darauf einfach keine Lust hatte. Mord im Orient Express ist also für diesen Monat mein absolutes Lieblingsbuch. Ja, der Welttag des Buches, wie gesagt, soll heute das Thema sein. Anja, du bist bei uns im Team die Kollegin, die sich am intensivsten mit Leseförderung beschäftigt und deswegen am meisten mit diesem Tag zu tun hat. Was hat es mit diesem Welttag auf sich?
Ja, den Welttag des Buches, das ist auf Englisch der World Book and Copyright Day, den gibt es seit 1995. Der wurde von der UNESCO eingeführt zur Förderung des Lesens im Allgemeinen, aber eben auch zur Förderung der Autorenrechte. Und hier in Deutschland ist es der Börsenverein, der so ein bisschen mit dafür gesorgt hat, dass der Welttag des Buches überhaupt stattfindet. Wie gesagt, am 23. April.
Warum am 23. April?
Der 23. April ist der angebliche Geburtstag von Shakespeare. Niemand weiß ja genau, wann er geboren ist oder ob es ihn überhaupt wirklich gab.
Genau.
Ist aber auch sein Todestag und der Todestag von Miguel de Cervantes.
Aha, dem Autor von Don Quixote.
Genau. Das wäre jetzt eine schöne Frage. Die sind beide am 23. April gestorben, 1616, allerdings 10 Tage auseinander.
Aha.
Wie kann das?
Ja, ich bin sicher, du wirst es uns erklären.
Genau. Das fand ich immer schon sehr faszinierend. Also Shakespeare starb am 23. April 1616 in England. Da galt noch der julianische Kalender.
Mhm.
Und Cervantes in Katalonien, auf jeden Fall irgendwo in Spanien, und da hatten sie noch den gregorianischen Kalender. Und was ich besonders schön finde, ist, dass an diesem Tag traditionell in Katalonien Rosen und Bücher verschenkt werden.
Ja, auf nach Katalonien.
Genau. Und ja, wir machen seit 2003, machen wir da eine etwas größere Aktion von. Wir laden Schüler ein, wir laden Schulen ein. Also grundsätzlich ist ja der Tag dazu da, das Lesen zu fördern und Kinder dazu zu bringen, selbstständig eine Buchhandlung zu betreten. Dazu wird ein kleines Buch verschenkt, das der Grundtitel ist Ich schenke dir eine Geschichte. Und dieses Jahr heißt es, was war das mit dem
genau.
Biber?
Der Biber? Biber Undercover von genau. Rüdiger Bertram und Timo Grubing.
Die wir als Buchhandlung einkaufen, um sie dann an die Schüler zu verschenken.
Ich habe das hier gerade in der Hand. Ich schenke dir eine Geschichte, steht drauf, ein Comic-Roman. Also das hier scheint so ein bisschen an Gregs Tagebücher zu erinnern. Kann das sein?
Ja, das wird immer so ein bisschen mehr mit den, Greg war natürlich Vorreiter. Die Comicform wird mehr, weil natürlich auch sehr viele nicht mehr so die Zeit haben zu lesen. Und diese Art Comic oder mit sehr viel Zeichnung, es ist ja nicht nur ein Comic-Roman, sondern es sind sehr viele Zeichnungen drin. Das wird mehr in den letzten Jahren seit Greg, weil der so erfolgreich war.
Gut, und es gibt auch jedes Jahr einen eigenen exklusiven Titel.
Jedes Jahr kommt ein exklusiver Titel von bekannten Autoren. Die ich bisher gelesen habe, dieser ist jetzt ganz neu diese Tage reingekommen, da habe ich noch nicht reingeguckt, aber die ich bisher gelesen habe, die waren auch richtig gelungen. Das ist jetzt nicht irgendwie Ausschussware, das ist schon richtig gut produziert und gemacht.
Exklusiv.
Exklusiv, genau.
Okay, und die Schüler sollen also in die Buchhandlung kommen und sich das Buch bei uns abholen.
Ja.
Wie funktioniert das?
Die Schulen bzw. die Lehrer können sich anmelden über die Seite Welttag des Buches.
Mhm.
Und Da können Sie Gutscheine für Ihre Klassen bestellen. Die werden dann an die Schulen geschickt. Diese Gutscheine können an die Kinder verteilt werden oder sollen an die Kinder verteilt werden. Und grundsätzlich ist es eben dazu gedacht, dass die Kinder selbstständig herkommen und sich dann ihr Buch abholen. Wir machen da seit 2003 eigentlich jedes Jahr eine größere Aktion von. Das kann ich dann gleich auch noch mal ein bisschen erzählen. Mhm. In diesem Jahr ist aber sowieso alles anders, so wie das letztes Jahr auch schon alles anders war. Dank Corona ist das natürlich im Moment nicht möglich, dass die Kinder alle einzeln kommen. Deshalb ist es in diesem Jahr so, dass die Lehrer oder Eltern die Bücher gesammelt abholen dürfen, klassenweise.
Ja, wir hoffen natürlich, dass wir es im nächsten Jahr dann auch wieder so machen können wie vorher immer. Denn das sind schon besondere Tage hier in der Buchhandlung. Es macht Spaß.
Ja, ne? Auf jeden Fall.
Da haben wir also ein Programm vorbereitet, kann man sagen, oder?
Genau. Meistens sind das so 2 bis 3 Wochen, dass wir 3 Schulklassen täglich hier durch die Buchhandlung führen. Mhm. Also die Lehrer können sich eben bei uns anmelden mit ihren Klassen. Klassenweise dauert das immer jeweils 1 Stunde, so plus minus. Wir zeigen, wie ein Buch überhaupt entsteht. Es gibt einen kleinen Film zur Entstehung des Buches. Wir zeigen, wie unsere Buchhandlung aufgebaut ist, wie das Buch hier reinkommt, welche Abteilung es gibt, wie die Buchhandlung aufgebaut ist, wer für welche Abteilung zuständig ist. Es gibt Zeit zum Stöbern natürlich. Es gibt noch mehr Informationen, ein bisschen was auch über...
Wie das Bestellwesen zum Beispiel funktioniert.
Genau.
Also das ist immer wieder ein interessantes Thema, dass viele Leute gar nicht auf dem Plan haben, dass wir immer nachts sozusagen Bücher bekommen können.
Ja, dass wir vielleicht noch nicht ganz so schnell sind wie Apotheken, aber dass jedes Buch, das heute bis 18 Uhr bestellt wird, morgen hier abgeholt werden kann. Das wissen auch Erwachsene immer noch nicht. Und das ist natürlich für die Kinder auch interessant, dass wir schneller sind als die Post mitunter.
Genau. Und es gibt dann immer viele Fragen von den Schülern, Schülerinnen. Und das ist immer wieder lustig. Also ganz oft die gleichen Fragen. Bestseller ist ein Thema, Scannerkasse ist ein Thema. Also Sie, kurz und gut, Sie erfahren also, wie der Buchhandel funktioniert und was es mit Büchern auf sich hat. Wie ein Buch entsteht, wird, glaube ich, in einem Film auch erzählt. Und da hoffen wir einfach, dass wir die Kinder auf den Geschmack bringen, dass sie Lust auf Lesen und Lust auf Bücher bekommen. Kann man das so sagen?
Ja, genau. Dass sie einfach mal die Schwellenangst ablegen, eine Buchhandlung betreten, eben die, die nicht so häufig die Gelegenheit dazu haben. Dann dürfen sie auf jeden Fall immer mindestens 1/4 Stunde hier rumstöbern. Das wird auch immer sehr gerne angenommen. Man sieht sie dann bei uns in der Lesekuschelecke liegen und ganz vertieft in die Bücher. Das ist immer ein ganz toller Anblick.
Genau.
Und es macht auch einfach Spaß. Ich muss dann aber sagen, ich bin doch froh, dass ich Buchhändlerin geworden bin und nicht Lehrerin. Weil wenn man das so 3 Wochen am Stück gemacht hat, 3 Klassen täglich, dann weiß man schon, was man so vor sich hingesammelt hat. Also dann ist mein Mund trocken.
Ja, naja, das ist ja vergleichbar mit einer Unterrichtsstunde von ungefähr. Und für die Schulen und für die Klassen ist es, glaube ich, eine große Sache, dass sie zu uns kommen. Und die Nachfrage ist doch recht groß da.
Ja, wir haben dieses Jahr 500 Büchlein bestellt. Wir haben immer jedes Jahr zwischen 470 und 600 Schülern, die kommen. Mhm. Ich glaube, dieses Jahr sind es 23 Klassen oder 24 Klassen. Auf jeden Fall wird es sehr gut angenommen und das freut uns natürlich auch.
Ja, man kann also sagen, dass der Welttag des Buches nicht einfach nur einer von vielen Welttagen ist, sondern dass der bei uns in der Buchhandlung Eising auf jeden Fall zelebriert wird und richtig gut wahrgenommen.
Ja.
Was du eben erzähltest mit Katalonien und den Rosen, das wusste ich überhaupt nicht. Das finde ich ja wirklich eine schöne Idee. Gibt es da auch einen Buchbezug? Weißt du das? Oder hast du das jetzt kurz vorher bei der Recherche?
Ich hab noch mal ganz kurz nachgeschlagen bei Wikipedia, natürlich.
Das ist nicht gar nicht los, das finde ich ja echt schön.
Ja, lustigerweise höre ich gerade ein Hörbuch von, wie heißt der? Frank mit Nachnamen. Gelesen von Ulrich Noethen, einer meiner liebsten Hörbuchleser und über Cervantes.
Ah.
Und das kannte ich vorher nicht. Und leider bin ich jetzt gerade erst angefangen, aber so schließt sich ein Kreis.
Ja, siehst du, ich merke schon, am Horizont ist schon ein neues Thema für eine der nächsten Podcast-Sendungen zu erkennen. Ich glaube, Hörbücher und Anja Kampf, das ist ein Thema, das unbedingt zusammengehört. Ne?
Ja.
Dir ist gerade als erstes der Sprecher eingefallen. Das ist schon echt interessant. Also da bist, wenn es um Hörbücher geht, kann man dich auch alles fragen. Du bist da extrem, extrem bewandert und kennst die Sprecher und kannst sie auch genau einordnen. Das ist auch echt interessant. Also vielleicht machen wir auch mal in näherer Zukunft zusammen eine Folge über Hörbücher. Wie wäre das?
Ja, immer gerne. Hörbücher ist was Schönes.
Ich denke doch, dass wir den Welttag jetzt vielleicht mal vorgestellt haben und ein bisschen erzählt haben, worum es da geht. Vielleicht wusstet ihr vieles davon noch nicht und es hat euch jetzt ein bisschen erhellt. Zeit für eine neue Rubrik.
Ich kann es kaum erwarten.
Ja, wie schön, das passt wieder zu den Hörbüchern. Es gibt nämlich im September, habe ich vorgestern zufällig gesehen, erscheint das der dritte Teil von den Sommerbüchern von Kirsten Boye. Und ich habe noch nicht gesehen, ob es auch als Hörbuch kommt, aber ich hoffe das ganz, ganz dringend und da freue ich mich ganz, 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 ganz doll drauf. Gelesen von Julia Nachtmann.
Eine da gehe ich stark von aus. Da gehe ich doch stark
absolut
von aus.
Top Hörbuchleserin, die ich sehr liebe. Das ist ganz toll, wie sie das macht.
Sommerbü klingt für mich immer so ein bisschen nach Bullerbü.
Ja, so ein bisschen ist es das auch, aber da ist nicht alles heile Welt. Da gibt es auch ganz, ganz fiese Charaktere. Ja, aber man kann trotzdem nachts gut schlafen.
Ah, schön. Okay, was ich kaum erwarten kann, ist etwas, was ich vor einigen Tagen erst erfahren habe. Im Herbst wird ein neuer Roman von Ken Follett erscheinen. Das ist insofern ungewöhnlich, weil es gerade letztes Jahr erst ein neues Buch gab und er sich eigentlich immer sehr viel Zeit lässt. Und es ist auch deswegen ungewöhnlich, weil es dieses Mal kein historischer Roman ist, wie eigentlich die letzten 5 Bücher von Follett, sondern es sich um einen globalen Thriller handeln soll. Der Titel steht schon fest, das Buch wird Never heißen, aber sehr viel mehr weiß man noch nicht. Das ist jetzt für den November angekündigt und ich mag Follett, aber ich mochte seine Thriller immer lieber als die historischen und deswegen freue ich mich jetzt einfach mal darauf, auf den neuen Roman von Ken Follett.
Sonst noch Fragen?
In dieser Rubrik wollen wir HörerInnen Fragen beantworten, die ihr uns hoffentlich in regelmäßiger Folge weiterhin zuschickt. Wir haben schon einige Fragen von euch bekommen. Heute möchte ich die Frage von Annika beantworten. Wie lange ist ein Buch durchschnittlich im Laden, bevor es von anderen abgelöst wird? Das ist eine sehr gute Frage, da habe ich auch ein bisschen drüber nachgedacht. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass es sehr davon abhängt, was es für ein Titel ist und wie stark er verkäuflich ist.
Das kommt drauf an, genau.
Genau. Also ich kann ja mal kurz erklären, wenn man in einem Buch ein Leben zuordnet, dann ist das Einkaufsdatum sozusagen die Geburt bei uns im Laden. Und dann hat es seine Zeit, in der es aufwächst. Das wäre vielleicht die Phase, in der der Titel gerade erschienen ist und stark beworben wird. Und es gibt Nachfrage, weil die Leute darauf aufmerksam werden. Dann verkaufen wir relativ viele Exemplare. Und dann lässt das nach und nach immer mehr ab. Und dann kann es dann auch irgendwann mal sein, dass es nach einem halben Jahr oder so nicht mehr interessant ist. Das ist jetzt eine Sichtweise. Bücher müssen wir sehr genau beobachten. Also wir arbeiten mit einer Warenwirtschaft. Die ermöglicht es uns, genau zu überwachen, wann, wie oft, welches Buch verkauft wird. Und es gibt Titel, die man als Bestseller bezeichnet, die dann halt sehr stark gehen und nach einer gewissen Zeit abflauen. Und es gibt aber auch die sogenannten Longseller. Da sind zum Beispiel Titel zu nennen wie Der Vorleser oder Chick von Wolfgang Herrndorf oder Das Parfum von Patrick Süskind, die immer wieder lange Leben haben, weil sie zum Beispiel als Schullektüre dran sind. Und die haben wir dann eigentlich immer im Laden. Das heißt, diese Bücher sind nicht nach einem halben Jahr tot, sondern durchaus viele Jahre in unserem Sortiment.
Und gerade im Kinderbuch gibt es natürlich auch Klassiker, die dann vielleicht nicht, was weiß ich, jede Woche gekauft werden, aber sowas wie der Räuber Hotzenplotz oder das kleine Gespenst oder Michael Ende, Momo, unendliche Geschichte, die müssen einfach da sein, die werden immer wieder nachgefragt, aber eben nicht mehr so häufig wie vor 20 Jahren, als sie neu erschienen sind bei Michael Ende oder vor 40 Jahren.
Das gibt es ja mehr oder weniger in jeder Abteilung. Es gibt halt die sogenannten Brot- und Butterartikel, wie jetzt genau. Bei den, sei es das HGB oder das BGB, das muss immer da sein. Oder bei den Kochbüchern fällt mir da vielleicht Dr. Oetkers Grundkochbuch ein. Wie gesagt, diese Titel, die in der Schule häufig drankommen, diese Bücher gehören also eigentlich immer in unser Sortiment. Man kann aber grundsätzlich sagen, um jetzt mal die Frage allgemeiner zu beantworten, ein Buch, das ein halbes Jahr bei uns im Regal gestanden hat und sich überhaupt nicht verkauft hat, das hat dann auch keine Chance. Das fliegt dann auch irgendwann wieder aus dem Sortiment.
Und am nächsten Tag kommt dann jemand.
Genau, und fragt danach. Genau. Ja, das ist ein Phänomen, das wir alle andauernd haben, tatsächlich. Also das würde man jetzt mit dem Fachausdruck Remission bezeichnen. Man Ganz kurz erklärt, man kauft ja zu einem gewissen Volumen bei Verlagen ein und der Verlag sagt halt, wenn du für so und so viel 1000 Euro bei uns Bücher bestellst, darfst du für so und so viel Prozent auch was zurückschicken, vereinfacht gesagt. Das wäre dann die Remission, um es eben zu erleichtern, dass man sich nicht den Laden mit unverkäuflichen Büchern vollsetzt.
Aber dass man sich auch leichter entscheidet, etwas einzukaufen, von dem man noch nicht so genau weiß,
genau. Wird
das was.
So. Wenn der Vertreter einem versichert, wir machen ganz viel Werbung, es sind schon Talkshow-Auftritte geplant und der letzte Band war auch sehr erfolgreich, dann lässt man sich vielleicht überzeugen und kauft dann ein. Und in der Regel funktioniert es dann ja auch. Natürlich muss unsere Expertise beim Einkaufen immer schon dabei sein. Das heißt, wir müssen Bücher einkaufen, denen wir auch zutrauen, dass wir sie verkaufen. So, und dann gibt es aber trotzdem immer mal welche, die nicht so gut gehen wie erwartet. Und dann setzt man halt in unserem Warenwirtschaftssystem so eine Art Filter. Man kann sagen, alles, was älter als ein halbes Jahr ist und sich seitdem nicht mehr bewegt hat, wird jetzt mal angezeigt. Und dann entscheidet man, ob man das Ganze zurückschickt oder nicht. Auch das Zurückschicken ist letzten Endes nicht so populär, denn es kostet ja trotzdem Geld. Also im Idealfall sollten wir alle Bücher einfach einkaufen und verkaufen. Das ist das Ideale. Ne? Mir fällt dazu noch ein, dass es von Verlagsseite jetzt auch immer häufiger natürlich oder schon seit längerem den Trick mit den Trilogien gibt. Denn letzten Endes ist das nichts anderes als die Lebenszeit eines Buches zu verlängern, wenn ich das mal ganz unromantisch so sagen kann. Ne? Denn wenn man weiß, es kommt ja noch ein dritter Teil, dann lässt natürlich der Buchhändler Band 1 und 2 noch ein bisschen länger liegen. Und das machen die Verlage schon sehr geschickt. Ne?
Denn nicht, das bezieht sich jetzt aber nicht auf so schöne Dinge wie Sommerbü zum Beispiel.
Das stimmt, ne? Das stimmt.
Da geht es jetzt um
Trilogien, die von vornherein als Trilogie benannt werden.
Das Herrenhaus an der Alster, das Schloss am Dings.
Ne? Oder die Tuchvilla. Und dann hat die Trilogie dann irgendwann auch 5 Teile. Und auch im Lux Verlag gibt es zum Beispiel sehr viele Bücher aus dem Bereich New Adult, die von vornherein als Trilogien angelegt werden. Da weiß man dann schon, da steht dann auch im Klappentext, jetzt im April Band 1 und dann kommt im August Band 2 und nächstes Jahr im März dann Band 3. Das hat natürlich den Effekt, dass die Autorin länger aktuell ist und am Lager bleibt. Das kann man schon so sagen. Ne? Das ist ein Franchise, wie du das vielleicht schon aus dem Kino kennt. So, Annika, ich hoffe, wir haben deine Frage auf diese Art und Weise einigermaßen umfassend erklärt. Schickt uns bitte weiter eure Fragen, wie ihr uns auch überhaupt Bewertungen, Meinungen, Anregungen, Fragen und Kritik an die E-Mail-Adresse podcast@icing.de schicken könnt. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf Spotify abonniert. Egal, ob auf Spotify oder auch auf iTunes, auf Deezer, auf Google Podcasts, die seien alle genannt und da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Wir haben auf Spotify auch eine Playlist, Radio Icing. Und da würden wir dann pro Folge oder wir packen pro Folge immer so 1-2 Stücke drauf auf die Playlist. Das ist nämlich das, was jetzt dran ist. Anja, hast du dir ein Musikstück ausgesucht für Radio Icing?
Ja, aber das ist jetzt ganz aus dem anderen Rahmen. Und zwar ist das von Bach, das zweite brandenburgische Konzert, der erste Satz.
Ah.
Und das liegt daran, dass als ich klein war, es bei der Sparkasse noch diesen kleinen schönen Tisch gab, wo kleine Stühle dran waren und dann waren da Kopfhörer und da konnte man sich Märchen vorlesen lassen. Und mein liebster Märchenerzähler war Hans Pätsch.
Kenne ich.
Ja, ja. Eine tolle Stimme, deshalb Hörbücher und ich, seitdem sind wir Freude.
Freunde. Daher kommt das.
Ja, und die
frühkindliche Prägung.
So ist es. Und die einzelnen Kapitel, die wurden dann immer, die Unterbrechung war dann immer durch ein Stückchen Bach. Und meistens eben dieser erste Satz aus dem zweiten brandenburgischen Konzert. Und jedes Mal, wenn ich das höre, bin ich wieder 5 Jahre alt und freue mich.
Ist doch gut, dann tust du wenigstens ein bisschen was für den kulturellen Anspruch unserer Playlist auf Radio Icing. Hast du noch ein zweites Stück?
Auch was ich immer wieder gerne beim Lesen höre, wäre zum Beispiel Carpet Crawlers. Auch was ganz anderes.
Aha.
Genesis.
Ach, siehste.
Die Stimme von Peter Gabriel, da kann ich mich auch immer noch reinsetzen.
Ja. Und Carpet Crawler ist tatsächlich, Bildungslücke, ist ein Stück oder ein ganzes Album?
Ein Stück. Nee, ein Stück.
Okay, aha. Ja, bei mir ist es Paul Simons Graceland. Habe ich einfach, ich kann gar keine große Begründung nennen, außer dass ich es in letzter Zeit häufiger gehört habe. Einfach immer noch toll, zeitlos und ein Stück, in dem es um einen Mann geht, der mit seinem Sohn an der Seite in diese Villa Graceland fährt und sich auf der Fahrt dahin an seine geschiedene Frau erinnert, also ein sehr trauriger Text. Und darum, unabhängig vom Text, Paul Simon ist halt ein super Songwriter und hat halt immer schöne Geschichten, denen man einfach gut zuhören kann. Und das mag ich bei ihm so gerne. Und deswegen ist es relativ einfach, dass das zweite Stück dann auch direkt von Elvis ist. Das ist His Latest Flame. Wir sind hier hoffnungslos in den 50er Jahren. Aber das macht nichts. Es ist einfach keine 3 Minuten lang und ein super Stück. Und ich finde von Elvis fast das Beste. Also Graceland von Paul Simon rauf auf die Playlist und His Latest Flame von Elvis Presley.
Anja. Ich wollte eigentlich sagen, dass meine Eltern mich da geparkt haben immer, jedes Mal. Bei ihren Bankgeschäften wurde ich in der Sparkasse geparkt. Ah,
wie lang ist denn so ein Brandenburger Bach-Konzern? Wie lange haben die Geldgeschäfte gedauert?
Naja, das war ja, also meine Eltern sind halt zur Sparkasse gegangen, ja. Ich wurde dort geparkt.
Okay.
Aber es ging mehr um die Märchen, ja. Ne, die Stimme von Hans Page.
Aber das kenne ich tatsächlich nicht mehr, muss ich sagen. Nee. Also das war dann vielleicht vor meiner Zeit.
Ja, das, ich weiß auch nicht, das war die Sparkasse in Meppen, aber ich gehe davon aus, dass Sie hier das auch hatten.
Ja, womöglich.
Und, und die Bankgeschäfte, die durften gerne länger dauern. Manchmal hat meine Mutter noch Schuhe gekauft.
Also wenn jemand zuhört, der bei der Sparkasse arbeitet und das noch weiß, kann uns das gerne in Form einer E-Mail an podcast@icing.de schicken. Anja, ich glaube, wir sind am Ende.
Ja.
Das war's mit der zweiten Folge von Buchfrequenz 1865. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und schaltet bei der nächsten Folge wieder rein. Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.